Radio Pocky Talk, Radio Pocky Talk, for mesh to mesh. Schönen guten Abend, Wolfgang Biebel spricht hier. Wie fast jeden Montag um 19 Uhr haben wir auch heute die Sendung für Ubuntu und hier für das derzeit am wichtigsten laufende Projekt für die Unternehmensvereine. Und ich freue mich, dass wir wieder da sein können und ich glaube, es ist auch der Reinhard schon da. Bist du da, Reinhard?
Hallo Wolfgang, meine lieben Zuhörer, es ist auch mir eine große Freude, dass ihr alle da seid. Wir haben heute ein wirklich also buntes Programm, wenn wir so sagen wollen. Und wir wollen also unter dem Motto Unternehmensvereine allerlei heute durch die Bank unterschiedlichste Themen also mit euch besprechen und euch präsentieren, weil wir einfach also festgestellt haben, dass die Fragen immer mehr werden und und ich freue mich schon sehr.
Ja, danke. Den Anlass eigentlich dazu hat gegeben, weil ich mehr und mehr, was ja klar ist, oder immer wieder Anfragen bekomme, wie ist das denn? Ich habe gehört, also jetzt mit der ganzen Covid-Sache, wenn man ein Verein ist, also man darf ja sich nicht versammeln zu Veranstaltungen, aber ich habe gehört, wenn man ein Verein ist, dann kann man das doch machen und stimmt das? Oder wenn man eine Veranstaltung macht, sei es auch im Ausland, also das, ich würde jetzt gar nicht einzelne sagen, aber es kursieren verschiedene Gerüchte, dass, wenn man das alles im Rahmen eines Unternehmensvereines macht, dann gilt das nicht, was eben für andere gilt. Sei es verschiedene Sachen bei der Versammlung, das ist ja mir jetzt ganz aktuell, bei der Versammlung oder auch bei der Gewerbeberechtigung, man braucht keine Gewerbeberechtigung oder doch braucht man eine. Und das hat jetzt den Anlass gegeben, um einmal solche kurzen Themen, so geht's einmal auf kurzem Weg zusammenzufassen und Missverständnisse auszuräumen oder zu behandeln, die da existieren.
Ja, und dahingehend, werden wir jetzt einmal punktweise beginnen und vielleicht also das allerwichtigste Thema, weil es uns täglich begleitet, einfach das Thema mit Covid, ja. Und ob denn da also es erlaubt ist, weil man jetzt ein Unternehmensverein sei, dass man da jetzt trotzdem großartige oder große Zusammenkünfte einfach machen kann. Wolfgang, du hast ja das ein bisschen angeschaut und es gibt da eigentlich eine relativ klare Regelung.
Genau, derzeit ist es in Österreich so, also man muss immer sagen derzeit, weil es wieder bald wöchentlich oder alle zwei Wochen wieder was geändert. Also derzeit ist es in Österreich so, dass auch Vereine sich nicht miteinander, also Vereinsmitglieder, sich nicht miteinander zusammensetzen dürfen, auch wenn sie eben nur Mitglieder sind und sonst niemand Außenstehender ist. Auch dann ist diese Versammlung nicht erlaubt. Nur einzig Ausnahme ist, wenn, aber das gilt also nicht nur für Vereine, sondern überhaupt auch für andere juristische Personen, wenn es absolut notwendig und dringend wichtig ist, dass es sein muss, weil es ansonsten die Existenz oder den weiteren Fortbestand oder die Handlungsfähigkeit dieses Unternehmens gefährden würde. Also ich sage ein Beispiel, wenn man in den Statuten beim Unternehmensverein drinnen stehen hat, alle 5 Jahre muss eine Generalversammlung stattfinden, und die ist jetzt schon 4 Jahre und 11 Monate vorbei, die letzte, dann muss jetzt innerhalb des nächsten Monats muss eine Generalversammlung stattfinden, weil ansonsten bewegt sich der Verein schon außerhalb seiner Statuten hinaus und das bisherige Leitungsorgan ist gar nicht mehr handlungsfähig. Also das muss einfach sein. Hier wiederum aber ist es so, dass viele vielleicht schon, also wir haben das gemacht, Vorkehrungen getroffen haben, dass solche Versammlungen beziehungsweise solche Abstimmungen, weil darum geht's ja, um eine Beschlussbildung meistens, dass solche Beschlussbildungen auch schon online gemacht werden können. Da gibt's ein bestimmtes Prozedere dazu, was man einhalten sollte, auf jeden Fall, auf keinen Fall verstoßen gegen die eigenen Regeln. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn in den Statuten drinsteht, es müssen alle Mitglieder müssen mindestens 14 Tage, 2 Wochen, sage ich jetzt mal, vor dem Termin verständigt werden. Dann müssen sie natürlich auch verständigt werden, wenn diese Versammlung online passiert. Das ändert daran ja nichts. Also so wenig wie möglich ist zu ändern, sodass die gesamte Form so bleibt, wie sie vorgesehen war. Insbesondere bei Abstimmungen muss man halt einen Kompromiss machen. Und ich sage, das sind alles also nur Möglichkeiten, wenn nicht ohnehin schon das Prozedere in den Statuten vorgesehen ist. Aber wenn das nicht vorgesehen ist und es muss gemacht werden, dann ist darauf zu achten, dass das eben verifiziert wird, weil wenn ich sage, ja, es soll halt auch jeder einfach anrufen und zu sagen, ja, nein oder Abstimmung A, B, C, da bin ich dafür. Das funktioniert einmal nicht bei Vereinen, sagen wir mal, die 20, 30, 40 Mitglieder haben, weil dann sind die Leitungen da belegt. Da kann gar niemand anrufen, erstens. Und zweitens, wenn man das live überträgt, dann beeinflusst ja schon die Meinung der vorherigen Anrufer die nächsten. Das ist nicht in Ordnung. Wir haben das seinerzeit so gemacht. Also mittlerweile ist das bei uns ja schon auch in den Statuten geregelt. Aber wir haben es voriges Jahr gemacht, eben um diese Statutenänderung abzustimmen, wo das jetzt eben drinnen ist. Wir haben es so gemacht, dass wir bei der Ankündigung des Zeitpunktes ausgeschickt haben, den Fragebogen mit den einzelnen Abstimmungsfragen und dann eben gesagt haben, bis zum so und so vielten mit Datum des Poststempels. Es muss alles an einem einzigen Tag aufgegeben werden und an uns per Brief geschickt werden. Und da müssen auf diese einzelnen Fragen eben die eigenen Entscheidungen angekreuzt oder angezeichnet sein. Erstens. Zweitens, jeder, der es schickt, muss ein Passwort auch draufschreiben auf diesen Punkt und unabhängig davon bis zu einer Woche danach eine E-Mail schicken an uns mit eben diesem Passwort. So haben wir das geregelt, sodass wir sagen, ja, ist jetzt dieser Fragebogen wirklich von demjenigen ausgefüllt worden, wo der Name draufsteht, weil sonst kann es ja sein, dass rein theoretisch einer füllt für alle Mitglieder den Fragebogen aus. Das ist natürlich dann also hinfällig, dieses Entscheidungsergebnis. Wie auch immer, so haben wir das gemacht. Also, aber eben irgendeine Art der möglichst sicheren Stimmabgabe ist auf jeden Fall zu finden und es wird damit keineswegs die sonstigen Vorgehensweise oder die sonstigen Prozedere werden damit keineswegs außer Kraft gesetzt.
Jetzt ist es ja natürlich so, dass wir also als Unternehmensvereine, wir sind auch dazu angetreten, dass wir etwas unternehmen, ja. Natürlich, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein anderes Geschäft, ein Business betreibt, ja, oder wenn der Unternehmensverein ein Gewerbe ausübt, nennen wir das jetzt einmal so, Auch dann natürlich ist bei, wenn wir jetzt bei Covid bleiben, natürlich so, dass die vorgegebenen Gesetzmäßigkeiten eingehalten werden müssen.
Ja, ganz genau. Das ist ja sowieso immer der Fall, also ganz abgesehen von Covid. Und eben gut, dass du das jetzt sagst, weil heute der Anruf war, ja, wie kann man das jetzt machen? Auch in Zeiten wie diesen kann man sich da zusammenfinden. Nein, es geht nicht. Man kann, also wir haben einen Mitgliedsbetrieb im Waldviertel, das ist eine Seminarveranstaltung, und der macht also nur Seminare oder Veranstaltungen, die offline sein müssen. Das gehört zum Charakter dieser Veranstaltungen dazu. Da müssen die Leute physisch wirklich zusammenkommen. Weil meine Frage war, ja, warum kann man die nicht übers Internet machen? Das geht nicht. Also ich meine, ich kann nicht sagen, warum, aber die werden es schon wissen. Die machen das ja schon seit einiger Zeit. Wenn das nicht geht, dann geht die ganze Veranstaltung nicht. Also meine einzige Möglichkeit, die ich noch gewusst habe, ist, dass man einander im Freien trifft. Natürlich auch ebenfalls hier wieder unter der Auflage der ganzen Vorschriften. Das heißt, mindestens 2 Meter Abstand zwischen jedem Einzelnen und diesen Mund-Nasenschutz, diese BPT-2 oder wie die heißen, diese Masken, die jetzt sind. Also das muss alles eingehalten werden, aber das wäre noch möglich, was weiß ich, in einem Wald oder was, dass sich die Leute so zusammenfinden, zusammensetzen, aber eben mit diesen ganzen rechtlichen Auflagen. Aber diese Veranstaltung, das wurde mir gesagt, dauert, das ist nicht nur ein halber Tag oder was, sondern das sind mehr als 2 Wochen, würden das sein. Und das geht halt. Es geht einfach nicht. Da kannst du machen, was du willst. Also natürlich kann man sich jetzt einfallen lassen, ja, die Leute sollen übernachten, die sollen Zelte aufschlagen. Dort, dann sind sie eben auch wieder dort. Aber das ist ja alles, das ist immer, unrealistisch. Das ist rechtlich, könnte man das vielleicht so hinbiegen, aber wir haben ja nicht Hochsommer, wo man das machen kann. Wir haben jetzt ja gerade den Winter mit Ach und Krach, vorbei. Das ist einfach nicht möglich, auch wenn es ein Verein ist.
Und das ist auch wirklich also eindringlich also zu beachten, weil sonst also die Strafen ja sicherlich sehr, sehr hoch werden und sein können. Und wie schaut das eigentlich aus, Wolfgang? Also wenn jetzt da so ein Unternehmensverein quasi das trotzdem macht, obwohl er es nicht machen würde, betreffend Haftung und so weiter.
Ja, es ist ja diese Gesetz bzw. diese Verordnungen, wenn ich mich nicht irre, sind dem Strafrecht zuzuordnen. Das heißt also, die Leitungsorgane, die dann dafür eben strafrechtlich zuständig sind, bekommen Strafprozesse. Strafprozesse werden dann fällig. Und also wenn das wirklich, sage ich jetzt einmal, nicht nur versehentlich oder man kommt halt zusammen und dann dauert das Ganze, weiß ich nicht was, 5 Minuten, dann geht man wieder auseinander und das war gar nicht so geplant, sondern wenn es wirklich vorsätzlich so geplant war und auch gemacht war, würde ich fast glauben, wird der Verein vielleicht sogar von Amts wegen aufgelöst. Das kann gut sein. Und Strafe ist natürlich zusätzlich noch zu bezahlen. Und das ist gleich ein nächstes Thema, nämlich der Unterschied zwischen Strafen und Schulden. Also, das hat jetzt mit dem gar nichts zu tun, aber das kommt auch immer wieder bei den Unternehmensvereinen, dass man sagt, ja, ich bin jetzt, also ich sage jetzt einmal als einzelnes Mitglied oder als Leitungsmitglied oder wie auch immer, ja, ich habe mein Eigentum in den Unternehmensverein eingebracht. Und jetzt bekomme ich halt irgendwelche Auflagen oder bin wem was schuldig und ich muss das zahlen. Und jetzt habe ich aber eben, kann ich es gar nicht bezahlen, weil ich habe ja selber gar kein Eigentum, ich bin ja eigentumsfrei. Und deswegen bleiben die Schulden halt stehen. Das ist eben einfach so. Das ist hier ist eben zu unterscheiden zwischen Strafen und Schulden. Wenn ich zivilrechtliche Schulden habe, egal von woher, also eben bei einem anderen Menschen oder bei einem anderen Unternehmen oder bei was und ich kann es nicht zahlen, dann ist es gleich, warum ich es nicht zahlen kann. Es läuft immer auf das Gleiche raus. Ich habe einfach zu wenig Geld, um diese Schulden zu bezahlen. Und zu wenig, oder wenn ich eigentumsfrei bin, bei einem, dann habe ich eben gar keinen, was auch eben zu wenig ist, was dann schon bei, weiß ich nicht, was bei 20 Euro zu wenig ist. Und das ist eben so, da bleibt die Schuld eben stehen, so wie überall, wenn man eben Schulden hat und man kann es nicht zahlen, dann bleiben die Schulden stehen, dann kommt nächstes Jahr wieder und übernächstes Jahr wieder, kommt dann eben der Eintreibungsbeamte, sondern der, ja, vom Gerichtsvollzieher ins Haus und sagt, oh, bitteschön, jetzt haben Sie so viel Schulden, also können Sie es jetzt zahlen oder zahlen Sie Raten oder zahlen Sie gar nichts oder was auch immer. Das sind Schulden. Da kann man nicht ins Gefängnis kommen deswegen, außer man hat es absichtlich gemacht. Man hat vorher schon gewusst, na, das wäre ich nicht zahlen können und deswegen kaufe ich mir jetzt, weiß ich nicht was, irgendwas, was besonders viel kostet, weil ich brauche es eh nicht zahlen, weil ich kann es eh nicht zahlen. Also wenn man das nachweisen kann, dass hat man das mit Vorsatz gemacht, dann ist es schon wiederum ein Straftatbestand, nämlich Betrug und vielleicht sogar, wenn die Höhe hoch genug ist, gewerbsmäßiger Betrug oder schwerer Betrug. Und das ist, will man dann nicht haben, weil das ist schon ein Straftatbestand und dann wird eine Strafe fällig. Und bei gewerbsmäßigem oder schwerem Betrug, glaube ich, sind es 5 oder vielleicht sogar 10 Jahre Freiheitsentzug. Das will man nicht haben. Aber wenn es halt passiert ist, genau wie jetzt, glaube ich mal, ich habe die Statistiken nicht, aber wie jetzt viele, viele Unternehmen einfach zusperren, weil sie das nicht mehr durchhalten können, so lange kein Geschäft zu haben und die Kosten oder laufenden Kosten bleiben ja. Und also ich habe zum Beispiel, das wundert mich wie das geht, kurz vor Beginn Covid, im vorigen Jahr schon, hat bei mir in der Straße ein Geschäft aufgemacht für Brautausstattung. Die hat dort, ich habe das ungefähr überschlagen, die hat in ihrem Laden, ein großes Geschäftslokal, die hat in ihrem Laden sicher 30, 40 Brautkleider, so weiße, weißt du, so Riesen mit Spitzen und so weiter, Brautkleider hängen, wenn es nicht noch mehr sind oder hinten dann im Lager auch noch. Das ist ja alles gebundenes Kapital. Das musste die Geschäftsführung oder eben dieses Unternehmen ja bezahlen, beziehungsweise haben sie einen Kredit aufgenommen, haben sie einen Kredit bezahlt. Und die gibt's aber immer noch. Sie tun, glaube ich, jetzt nicht verkaufen. Also ich bin jetzt schon vorbeigegangen, ein paar Tage während der Geschäftszeit. Es ist nicht Geschäftsbetrieb. Aber selbst wenn es das wäre, also wie die das durchhalten, das kostet ja was, also ein Brautkleid kostet ja gleich ein paar Tausend, ich weiß nicht, was das im Einkauf kostet, aber weit unter 1000 Euro wird man es nicht bekommen. Also das heißt, dort hängen sicher 50.000 herum, so geht's einmal. Das muss man ja alles bezahlen, das muss man ja alles bedienen. Wie die das zusammenbringen, weiß ich nicht. Und wenn, mich würde es nicht wundern, wenn sie das Geschäft aufgeben, weil es einfach nicht geht. Und das ist nicht strafbar. Es ist eben so, die Schulden bleiben stehen. Wenn man sie nicht bezahlen kann, der Konkurs, der persönliche Kurs wird dann, also früher hat es geheißen, mangels Masse zurückgewiesen. Das bedeutet, wenn der Konkurs, also sagen wir, oder wenn das, was noch da ist, wenn das Kapital, das man noch hat, so wenig ist, dass man nicht einmal das Verfahren, das Konkursverfahren selber bezahlen kann, das kostet ungefähr, sagen wir mal, 3.000 bis 4.000 Euro. Also wenn nicht einmal das da ist, dann wird vom Gericht der Konkurs abgewiesen, weil dann müsste das Gericht ja gratis arbeiten und das geht sicher nicht. Das heißt also, die Schulden, der Schuldenstatus bleibt aufrecht. Ja, es wird halt nicht gezahlt und vielleicht laufen Zinsen, es wird laufen mehr, aber davon abgesehen, das ist nicht strafbar. Deswegen geht man nicht ins Gefängnis. Das war früher anders. Vor 100 Jahren hat es gegeben den Schuldenturm, den Schuldturm. Das war ein Gefängnis, oder weiß ich nicht, ob es vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren auf jeden Fall, den Schuldturm. Dann ist man in den Schuldturm eingesperrt worden, bis die Leute halt draufgekommen sind, okay, wenn die dann im Schuldturm sitzen, dann können sie ja überhaupt gar nichts zurückzahlen. Das ist ja ein ewiger Kreislauf, dann werden sie können kein Geld verdienen und können gar nichts zahlen. Das bleibt dann ewig so. Ja. Also das ist heutzutage nicht schaffbar. Aber wenn man das absichtlich schon vorher weiß, und das, dann ist es nicht gut, dann bleiben die Schulden wohl auch aufrecht. Aber es kommt eben noch ein Strafverfahren hinzu. Also Schulden und Strafen, das sind schon zwei verschiedene Dinge. Strafen, kann man gut sagen, ist sehr anzuraten zu bezahlen, weil sonst gibt es eben, auch wenn es Geldstrafen sind, gibt es dann, und die können nicht bezahlt werden, dann gibt es Ersatzfreiheitsstrafen, dann gibt es Tagsätze, die setzt das Gericht fest. Also was weiß ich, ein Tausender hast Strafe zu bezahlen, kannst du es nicht zahlen, weil du auch den Tausender nicht hast, setzt das Gericht fest, sage ich jetzt einmal, das oder eben 20 Tage zu jeweils 50 Euro. Das ist jetzt sehr niedrig, ein niedriger Tagsatz, aber wenn ich sage 100, dann sind es 10 Tage. Gehst 10 Tage ins Gefängnis, dann ist eben auch die Strafe getilgt, ohne dass man was zahlen muss. Aber auf irgendeine Weise muss man Strafen immer bezahlen. Während Schulden, die können auch stehen bleiben. Das ist wichtig.
Ja, und das ist nicht nur wichtig, das ist sehr zu beachten, in welchem Bereich, dass man sich da eben bewegt, ja, weil der kann nämlich auch sehr, sehr schnell wechseln. Jetzt hast du ja, Wolfgang, einige Male, also, und ich habe es auch schon angeschnitten, also, wir haben also von Unternehmen gesprochen, wie sie jetzt sind, ja. Was mir in letzter Zeit also immer mehr, also, wenn ich angesprochen werde zum Thema Unternehmensvereine, und da bleiben wir auch jetzt da bei einem unternehmerischen Teil eigentlich dabei einmal, werde ja sehr oft gefragt, wie das eigentlich ist mit Gewerbeberechtigung. Wer ist da quasi dann gewerberechtlicher Geschäftsführer und vieles mehr. Vielleicht, Wolfgang, kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
Ja, genau. Gutes Thema. Gehört auf jeden Fall auch in diese Kategorie hinein, wo man halt ein bisschen was weiß, aber sich trotzdem nicht gescheit ausgeht. Also, grundsätzlich ist es so, ein Gewerbe, das ist in der Bundesabgabenordnung gleich am Anfang geregelt, ein Gewerbe liegt dann vor, wenn man, also vereinfacht, so steht es nicht drin, aber sage ich jetzt einmal ganz vereinfacht, Gewerbe liegt dann vor, wenn man etwas hergibt und dafür einen Preis verlangt und sich dafür bezahlen lässt. Sehr, sehr vereinfacht. Aber es ist einmal grob, kann man sich daran auch halten. Und auch wenn es noch nicht zur Bezahlung gekommen ist, aber wenn ich eben jetzt, weiß ich nicht, einen Mantel anbiete um 10 Euro, einmal kann man es machen, dann ist es noch kein Gewerbe, also es gehört auch nur noch, es gehört also nicht nur dazu, zur Gewerblichkeit, dass man halt einen Preis verlangt, sondern dass man das immer wieder tut. Also wenn ich einmal einen Anwalt fahre, was weiß ich eben auf will haben oder eBay und so weiter, verkaufe einen Mantel von mir um 10 Euro, passt schon. Gut, kann ich machen. Wenn ich aber jede Woche einen Mantel verkaufe, also im Jahr dann ungefähr 50, dann ist es zum Beispiel schon gewerblich. Okay. Und mit der Gewerblichkeit hängen dann schon eine Menge Konsequenzen damit zusammen. Zum Beispiel, bei der Gewerblichkeit ist man dann auch eben steuermeldepflichtig. Also das heißt, das ist eine Behörde zu melden, bitte sehr, ich betreibe jetzt ein Gewerbe, was immer das ist. Und dem Finanzamt wird man es melden oder unter Gewerbebehörde und das Finanzamt setzt dann eben eine Steuerklasse fest. Oder man sagt gleich selber, ja, das ist eben ein Handel und dann bitteschön, ich habe eben wenn ich Einzelunternehmen bin, Einkommensteuer zu bezahlen, was auch immer. Also dann fällt man schon in die Gewerblichkeit hinein. Dann fällt man auch schon in die Sozialversicherung, also als Einzelunternehmen in die Sozialversicherungspflicht der gewerblichen Wirtschaft hinein. Also dann beginnt ein Mechanismus zu laufen. So. Wenn ich aber sage, und das haben vielleicht viele von euch schon gehört, dass ein Unternehmensverein selber nicht ein Gewerbe betreiben kann, also braucht ein Unternehmensverein jemand, der das Gewerbe für den Unternehmensverein, und das übrigens gilt nicht nur für einen Unternehmensverein, sondern auch für eine GmbH oder für jede andere juristische Person, also er braucht einen Menschen, eine natürliche Person, der dieses Gewerbe hat und dem Unternehmensverein oder der GmbH oder der, was auch immer es für eine Rechtsform ist, zur Verfügung stellt. Also das heißt, der Biller hat sicher jemanden, der Also einem Menschen, der die Gewerbeberechtigung für Lebensmittelhandel hat oder auch für Parfümeriewarenhandel, weil das tun die alles. Also dafür braucht man alles Gewerbeberechtigungen. Aber man braucht nur für das ganze Unternehmen eine einzige Gewerbeberechtigung. Also nicht jeder Verkäufer beim Biller muss diese Gewerbeberechtigungen haben, sondern der Biller hat immer eine einzige Gewerbeberechtigung. Und wo hat er die her, der Biller? Er hat sie von Menschen, die dieses Gewerbe eben ausüben dürfen, weil sie so ausgebildet sind. Was weiß ich, Fleischhauer muss man ja lernen, ist ein Lehrberuf. Du kannst Fleischhauer Lehrling sein, Geselle sein, Meister sein. Und erst dann hast du das Recht, eine Gewerbeberechtigung zu einem Fleischer. Und das geht beim Biller. Also dann muss sich der Biller eben, wenn er das noch nicht hat, irgendwo einen Fleischermeister suchen und sagt, pass auf, würdest du bereit sein für uns, wir sind der Biller, für uns eben deine Gewerbeberechtigung zur Verfügung zu stellen, anstatt dass du deine eigene Firma aufmachst. Und dafür bezahlen wir dir auch was. Und das nennt man einen gewerberechtlichen Geschäftsführer. Ne? Der hat eben das Gewerbe und stellt es dieser juristischen Person, dem Biller in dem Fall, zur Verfügung. Ein gewerberechtlicher Geschäftsführer hat aber nicht nur einfach die Gewerbeberechtigung und die gibt halt her und sagt, ja, macht's, was soll's, sondern der ist auch für das Gewerberecht zuständig und verantwortlich. Also, ich sag mal, was ist Gewerberecht? Zum Beispiel, dass, wenn es mehrere Angestellte gibt oder Bedienstete gibt in einer Filiale oder in dem Geschäft halt, dann müsste es getrennte Toiletten geben für Männer und Frauen. Das fällt ins Gewerberecht hinein. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann der gewerberechtliche Geschäftsführer zur Verantwortung gezogen werden. Also es ist nicht nur, dass man halt seinen Schein hergibt und ein Geld kassiert und dann kannst du auf die Malediven legen. Und das ist eben der gewerberechtliche Geschäftsführer. Dann wird eben von der Gewerbebehörde, wird unter Vorlage des persönlichen Gewerbeberechtigung, wird für dieses Unternehmen eine Gewerbeberechtigung ausgestellt. Klar ist, wenn der Mensch seine Gewerbeberechtigung selber storniert, zurückgibt, kündigt, verliert, auch durch Gerichtsbeschluss, warum auch immer, verliert damit automatisch eben auch das Unternehmen die Gewerbeberechtigung, weil es ja dann keinen gewerberechtlichen Geschäftsführer mehr gibt. Oder das Unternehmen sucht sich halt wieder jemand anderen. Dann geht es wieder weiter. Das ist gewerberechtlicher Geschäftsführer. Und ein gewerberechtlicher Geschäftsführer, ganz wichtig auch für Unternehmensvereine, der muss, wenn er betriebsfremd ist, also kann man ja auch kaufen, gibt es immer wieder Inserate in verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften, gewerberechtliche Geschäftsführer, vor allen Dingen für Gastro zum Beispiel, ist gesucht, weil sehr, sehr viele Leute wollen halt ein Wirtshaus aufmachen oder einen Würstelstand, alles das ist Gastro, aber sie haben selber keine Berechtigung, sie haben eine gute Geschäftsidee oder was weiß ich, und jetzt suchen sie halt an, der eben diese Gewerberechtigung hat und gewerberechtlicher Geschäftsführer also sein möchte. Meistens wird dann was gezahlt, dann gibt es halt einen Preis. Der muss aber eben auch beim Unternehmen angestellt sein. Und da geht's weiter. Also kann man nicht einfach, früher hat es das gegeben, im vorigen Jahrhundert, da hat man einfach, war man gewerberechtlicher Geschäftsführer für 20, was wirklich war, für 20 verschiedene Würstelstände, weil da hat man nichts zu tun gehabt und hat überall kassiert und hat wirklich gut gelebt, da hat man nichts zu tun gehabt. Ja, der hat die Runde gemacht, damit der Woche seine 20 Würstelstände besucht, hat geschaut, dass gewerberechtlich alles in Ordnung ist und ist wieder angefahren. Ja. Dem wurde aber ein Riegel vorgeschoben, weil man sagt, erstens, also zwei Regelungen, erstens muss ein gewerberechtlicher Geschäftsführer mindestens also ein Zeitlimit angestellt sein mit der Hälfte der Normalarbeitszeit. Komme ich dann noch darauf zu sprechen, was ist eine Normalarbeitszeit? Und zweitens muss er mehr, also muss sein Entgelt, also das Anstellungsentgelt, darf nicht geringfügig sein. Gut, nicht geringfügig, das war ja kein Problem. Stellt man halt an mit 500 oder mit, ist ja egal wie viel. Okay, wenn das Geschäft gut geht, ist ja kein Problem. Aber von der Zeit her, wenn man nicht sagt, muss mindestens die Hälfte der Normalarbeitszeit sein, dann bringt er vielleicht zusammen, also wenn er viel unterwegs ist, bringt er vielleicht drei verschiedene Geschäfte zusammen. Dann hat er aber schon die eineinhalbfache Normalarbeitszeit und mehr geht halt einfach sich nicht mehr aus. Aber auch hier gibt es etwas zu beachten, nämlich die Normalarbeitszeit ist nicht definiert, wie lang die ist, sondern die kann ein Betrieb selber definieren. Und wer vielleicht schon Mitglied ist bei uns und jetzt zuhört und auch unser Betriebshandbuch schon gelesen hat oder gesehen hat, sieht, dass wir in unserem Betriebshandbuch festgelegt haben, dass bei uns die Normalarbeitszeit, ich glaube, 15 Wochenstunden ist, ich muss jetzt noch schauen, auf jeden Fall niedriger ist. Also das heißt, die Hälfte der Normalarbeitszeit sind nicht 20 Stunden, wenn man von 40 Wochenstunden ausgeht, sondern ist die Hälfte von dem, was der Betrieb für sich als Normalarbeitszeit definiert. Und das sind bei uns 15 Stunden, das heißt, wenn wir einen gewerberechtigten Geschäftsführer hätten, haben wir gern, dann braucht der nur mit maximal 7,5 Stunden angestellt sein. Das schaut einmal schon ganz anders aus. Wenn man 7,5 Wochenstunden hat, dann kann ich zur Not, also bis zu, ich weiß nicht, wie lange man das durchhält, aber sagen wir, bis zu 10 solche gewerberechtlichen Betriebe, also solche verschiedenen Betriebe gewerberechtlich betreuen. Das geht sich nur mit der Zeit aus. Also darauf achten. Normalarbeitszeit wird vom Betrieb definiert. Ich hoffe, das ist jetzt klar. Also es wäre hier jetzt gerade bei Okidok also eine wirklich gute Gelegenheit, dass man hier nachfragt. Also ich lade mal wieder dazu ein. Bitteschön, klingt euch ein oder mit dem Handy und fragt es noch, weil da gibt es verschiedene Sachen zu all diesen Themen, verschiedene Fragen, die dadurch auftauchen.
Und diese Themen, wie wir alle wissen, sind nämlich nicht unwesentlich. Und da möchte ich einfach nur mal Danke sagen, Wolfgang, dass du immer so kreativ bist, ja, und einfach wirklich also unseren ganzen Mitgliedern immer mit wirklich solchen feinen Nuancen eben unterstützt dabei, dass auch das für einer Hilfe ist, ja.
Ja, genau. Das ist mein Job, dass ich eben auf das draufkomme. Das wissen wirklich auch viele Gewerbetreibende nicht, dass man sich die Normalarbeitszeit im Betrieb selber aussuchen kann. Und für, sage ich jetzt einmal, andere Rechtsformen als Vereine ist das auch ein bisschen wirklich blöd zum Handhaben. Warum? Weil es kann das Arbeitsinspektorat, das sogenannte, kann eben auch immer darauf achten, dass die Arbeitszeiten im Betrieb eingehalten werden. Also wenn du jetzt sagst, okay, du hast, so geht es einmal, damit wir es leichter rechnen, du hast 5 Stunden Normalarbeitszeit in der Woche, dann kann es also gut sein, dass sich ein Arbeitsinspektor vor die Firma, insbesondere sagen wir, wenn es ein Kassenlokal ist, vor die Firma hinstellt und schaut, dass die 5 Stunden pro Woche nicht überschritten werden, wo es zum Beispiel das Geschäft offen hat. Und ansonsten muss es zuhören. Und wenn nicht, dann gibt es schon wieder einmal Straf. Aber gerade bei Vereinen ist das wiederum ein Ausweg, weil man sagen kann, bei Vereinen ist es, und das muss man natürlich auch dann mit Aufzeichnungen, meinetwegen auch mit Stechuhren oder mit Stundenlisten und so weiter, ist es so, dass man für Vereine ehrenamtlich arbeiten darf in seiner Freizeit. Also das heißt, ich kann sagen, mein Verein hat eine Normalarbeitszeit von 5 Stunden in der Woche. Die 5 Stunden, die werden auch aufgezeichnet, jeden Tag eine Stunde zum Beispiel, jeden Werktag eine Stunde. Aber wenn der dann länger da ist, der Mensch oder auch die Menschen, dann ist es eben eine freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeit für den Verein in seiner Freizeit. Und da kann schon das Arbeitsinspektorat nimmer mehr nachkontrollieren, weil da sind halt Leute drin und die tun das. Und wenn die das wissen und gut gebrieft sind und der geht dann rein und sagt, hören Sie, was ist da los, weil das Geschäft ist jetzt schon seit 6 Stunden offen und da sind immer noch die Leute, dann sagen die, ja, wir sind hier ja Mitglieder. Das gilt aber natürlich nur für Mitglieder, nicht für externe Angestellte. Wir sind hier Mitglieder und wir machen das in unserer Freizeit, weil wir daran interessiert sind, dass der Verein funktioniert. Ist eines dieser vielen, vielen Auswege, die es gibt.
Jetzt hast du ja, lieber Wolfgang, also du bist ja, du machst da immer wieder also ganz tolle Dokumente, ja, und also schreibst für unsere Mitglieder, und jeder, der sich dafür interessiert, der kann sich also gerne auf unternehmensvereine.at also als kostenfreies Mitglied registrieren. Hast du jetzt dein letztes Dokument, also ich möchte es jetzt nur hervorheben, weil es mir besonders gut gefällt, und es bildet ja auch unterschiedliche Bereiche ab, die wir jetzt besprochen und erzählt haben, ein Dokument erstellt unter dem Slogan 7 Weisheiten zur Vereinsführung und 5 Weisheiten zur Vereinsgründung. Magst du vielleicht da allen Zuhörern ein bisschen vielleicht einen Guster machen, dass sie vielleicht einmal uns besuchen auf der Homepage oder ja?
Na, mache ich gerne, nur ich habe es jetzt nicht weder vor mir liegen, habe ich nicht vorbereitet. Wenn du das hast, dann kannst du mir die einzelnen Punkte sagen. Ich kann gern was dazu sagen.
Das mache ich natürlich immer sehr, sehr gerne, ja. Und ich werde mir das Dokument einmal kurz aufrufen, ja.
So, ich mache in der Zwischenzeit, kann ich also zum Beispiel also etwas anderes behandeln, nämlich Umsatz, Gewinn. Und einen dritten Begriff gibt es, der heißt Deckungsbeitrag. Und darüber ist irrsinnig viel schon geschrieben worden oder gesagt worden. Und das kann ich jetzt gar nicht, diese verschiedenen Ausformungen kann ich jetzt gar nicht alle behandeln. Aber ganz grob ist so, was ist ein Umsatz? Ein Umsatz ist das, was man hereinnimmt bei einem Geschäft. Ich verkaufe Wurstsemmel um 5 Euro, ich gebe eine Wurstsemmel her, bekomme 5 Euro, 5 Euro ist der Umsatz. Aus, fertig. Das nächste ist der Gewinn. Was für einen Gewinn habe ich an dieser Wurstsemmel, an diesen 5 Euro? Weil die bleiben mir ja nicht über, weil die von der Wurstsemmel, die besteht aus einer Semmel, die muss ich ja selber einkaufen. Also ich, ganz vereinfacht, die kostet 1 Euro. Und die Wurst muss ich auch selber einkaufen, die kostet auch 1 Euro. Das sind meine Kosten, also das heißt der Gewinn, ich mache 5 Euro Umsatz, aber sind nur 3 Euro, weil an Ausgaben für eben diesen einen Umsatz, für diesen einen Geschäftsfall, muss ich eben 2 Euro hergeben. Das ist der Gewinn. Und dann ist auch, so geht es einmal, der Deckungsbeitrag, und da gibt es verschiedene Deckungsbeiträge, und es wird immer anders gehandhabt, das Wort, also man muss immer nachfragen, und da gibt es auch englische Ausdrücke, es gibt EBIT und EBITDA, das sage ich jetzt ja gar nicht, was ist das alles, aber für eine ordentliche, sage ich jetzt einmal, sinnvolle Aufwands- und Ertragsrechnung gehört auf jeden Fall dann noch die fixen, also die Betriebskosten dazu, weil hier habe ich eben für die Wurstsemmel habe ich nur die Rohstoffe, die ich einkaufen muss, damit es überhaupt der Wurstzimmer wird, die habe ich jetzt einmal weg, okay, habe ich 3 Euro Gewinn. Aber für das Geschäftslokal, wo ich eben meine Geschäfte mache und die Wurstzimmer hergebe, muss ich ja auch Strom zahlen, muss ich Miete zahlen, muss ich, weiß ich nicht, sagen wir mal, ich habe keine Angestellten, dann muss ich sonst nichts bezahlen, ich muss auch das bezahlen, dass jemand, ich muss die Heizung bezahlen, ich muss das Telefon bezahlen, das sind diese Kosten. Ich muss auch dafür eben Steuern schon bezahlen, verschiedene Abgaben bezahlen. Alles das, ich muss vielleicht, habe vielleicht einen Kredit, da muss ich den zurückzahlen und muss ich eben auch Zinsen dafür bezahlen. Alles das, was ich sonst noch bezahlen muss, eben auch zu meinem Geschäft gehört. Nicht zu der einzelnen Wurstsemmel, aber damit das Geschäft überhaupt läuft, das gehört dann auch noch abgezogen. Und das ist dann der schon ein bisschen aussagekräftigere Deckungsbeitrag. Also diese drei Begriffe, ganz wichtig. Das ist also Umsatz, Gewinn, Deckungsbeitrag. Ohne dass ich jetzt näher darauf einige, wenn Sie ja im Internet diese drei Begriffe googelst, kannst du stundenlang lesen, wie das alles gemeint ist, und kommst auch nicht um englische Literatur drum herum, aber nur um das sich mal vorzustellen. Und eigentlich ist der Deckungsbeitrag das einzig Wichtige. Der führt zum Beispiel dazu, weil es mir jetzt nur gerade einfällt, wenn man das alles einrechnet, wenn man das alles berücksichtigt, gibt es sogar vom Januar 2020 von der Wirtschaftskammer ein eigenes Papier, wann zahlt sich welche Rechtsform aus anhand der Kosten, die eben die Rechtsform verursacht. Da steht zum Beispiel sehr, sehr bemerkenswert, kann ich sehr empfehlen. Müssen die schauen, dürfen die sogar haben. Wenn es jemand haben will, bitte mir schreiben, kann ich zuschicken, den Link dazu. GmbHs zum Beispiel zahlen sich erst aus ab einem Umsatz von 400.000 Euro im Jahr. Darunter, wenn man weniger Umsatz macht, 100, 200.000 sogar, was nicht wenig ist, aber darunter zahlt man auf jeden Fall immer drauf, sagt die Wirtschaftskammer selber. Also ich würde sehr raten, wenn jemand eine GmbH machen möchte, sich das mal zu überlegen, ob wirklich der Umsatz dabei rauskommt. So, Reinhard, hast du das jetzt schon gefunden, diese Punkte?
Ja, ich habe dein Dokument natürlich sofort gefunden, weil ich habe mir es erst heute einmal durchgelesen. Ja. Wie gesagt, das hast du aufgeschlüsselt in den 7 Weisheiten zur Vereinsführung und in den 5 Weisheiten zur Vereinsgründung. Und ja, der erste Punkt, also bei den 7 Weisheiten zur Vereinsführung, da hast du einmal geschrieben, was ein Verein sein will, muss auch wie ein Verein ausschauen.
Ja, genau. Das steht nicht in irgendeinem Gesetz drin oder was, sondern das ist, wenn ich mich nicht irre, aus einer Expertise eine Expertise vom Finanzministerium selber, ein stehender Satz, und ich habe ihn auch persönlich bei einer Veranstaltung schon länger her des Finanzministeriums über eben Vereine, habe ich ihn auch gehört, nämlich, was ein Verein sei, will, der muss ja wie ein Verein benehmen. Das heißt also, es genügt nicht, oder es ist gefährlich, einen Verein so zu führen, ja, jetzt habe ich halt einen Verein, aber es wäre auch wurscht, und wenn es eine Einzelfirma ist oder wenn es eine OG ist, ich mache halt dasselbe. Das ist nicht so gescheit. Also es ist nicht nur das Tafel, was draufsteht, Verein oder Unternehmensverein, sondern man muss sich auch es ist sehr anzuraten, sich wie ein Verein zu benehmen. Wie benimmt sich ein Verein? Das ist jetzt die Frage. Ein Verein benimmt sich so, dass er etwas tut für seine Mitglieder. Nicht nur ein Vereinslokal, sagen wir, zur Verfügung stellen oder sowas, sondern zu einem Verein und auch eben zu einem Unternehmensverein gehört zum Beispiel nicht nur ein Newsletter, sondern eine Vereinspublikation. Es gehören vereinsliche, so geht es einmal, Veranstaltungen. Man macht einmal im Monat eine Vereinsversammlung und vermittelt dort irgendwelche Kenntnisse über diese Branche oder Neuigkeiten oder etwas, was es vorher nicht gegeben hat. Oder man macht einfach ein Festl, indem man zusammen, was halt so Vereine halt tun. Oder man gibt Goodies her, was kann das sein? Irgendwelche Armbänder, wo der Name des Vereins draufsteht oder solche Sachen. Man macht einen gemeinsamen Ausflug einmal im Sommer. Alles das tun eben Vereine. Das heißt also, etwas für Mitglieder tun, was nicht unbedingt jetzt direkt mit der Vereinstätigkeit zu tun hat, also nicht nur die Hauptversammlung, das muss man ja machen, sage ich jetzt einmal so, sondern eben, man pflegt das Vereinsleben. Das ist ganz wichtig, sodass die Behörde sieht, ja, es ist ein Interesse daran, immerhin bitte den Namen zu beachten, Vereinen. Ein Verein ist ja dafür ursprünglich gedacht, dass er Menschen eben zusammenbringt, so wie im Wirtshaus, nicht? Also man sieht, aha, die tun was miteinander, füreinander, die tun was, damit sie einander mehr treffen können. Das ist wirklich eine vereinsliche Tätigkeit, eine wichtige Sache.
Ja, das ist wirklich wichtig, und ich freue mich schon, wenn wir wirklich wieder zusammenkommen können, und weil ich denke mal, ein persönliches Treffen ist halt gleich mal ganz was anderes, als wie jetzt nur, wenn man sich eben über eine Videokonferenz zusammenschaltet, was auch nett ist, aber ja, auf das freue ich mich sehr. Ja, danke für den ersten Punkt. Der zweite Punkt
Nein,
ist
entschuldige, dass ich unterbreche. Ich würde noch was gerne dazu sagen. Und es kommt eben auch dem Unternehmen zugute, weil wenn man persönliche Beziehungen aufbaut, wenn die Leute miteinander was tun und eben auch wenn sie gehen und vielleicht wohnen sie in der Nähe und einander dann besuchen, es ist die Akzeptanz für den gemeinsamen Verein ganz eine andere, als wie wenn das einfach irgendein Lieferant ist. Weißt du, das mit der Billa steht mir nicht einmal annähernd so nahe wie mein Bia-Verein, bei dem ich so Billa spiele. Das ist komplett was anderes und viel, und es bringt eben dem Unternehmen, das von diesem Unternehmensverein betrieben wird, Tausende, Tausende, Tausende Euro an Umsatz auch. Darf man nicht übersehen, ja?
Weil einfach dort da das Gefühl im Vordergrund steht. Und ich denke, um das geht's, ja, dass das einfach ein gutes Gefühl ist, ja, dass man da sie trifft, dass man hinkommt und sie zusammenfindet. Ja, der nächste Punkt, den was du also auch aufgeführt hast, ist das Thema mit den Privatentnahmen. Da hast du ja auch was dazu geschrieben,
Was habe ich da geschrieben?
dass die Privatvernahmen außerhalb von dem vereinbarten Entgelte müssen nachträglich von der Hauptversammlung genehmigt werden.
Ja, das stimmt. Also grundsätzlich ist es ja so, es steht im Vereinsgesetz drinnen, dass aus der Mitgliedschaft, entschuldigen, den Leuten, also den Mitgliedern halt, keine wirtschaftlichen Zuwendungen oder sonst irgendetwas erwachsen dürfen. Wenn das, also außer die Sachen, die eben zur Mitgliedschaft dazugehören. Also ich sage immer, das ist ein Beispiel, ich weiß nicht für Beispiele, aber wenn zum Beispiel irgendein Fußballclub oder weiß ich nicht was, ein Sportclub halt für seine Mitglieder, insbesondere für die aktiven Sportmitglieder, weil der kann ja auch andere Mitglieder haben, aber für seine aktiven Sportmitglieder jedes Jahr einen Trainingsanzug oder eine Laufschuhe oder was die heute eben tun, bezahlt, dann ist das ja das, was der Verein eben tut. Und natürlich kann man das nicht kontrollieren, dann wird der vielleicht, also dieser Sportler, auch für sich privat, wenn er laufen geht, eben auch die Sportschuhe anziehen, selbstverständlich, nicht wahr? Trotzdem ist das eben ganz okay, weil es eben dem Vereinszweck entspricht. Wenn die Leitungsorgane jedoch für sich eben Privatentnahmen herausnehmen, also das eben nicht, was der Verein als Zweck hat, aber ich sage einmal, das gibt es ja Gerichtsurteile auch darüber. Also zum Beispiel des Vereins, das Leitungsorgan fährt zur Fortbildung für, egal, eben für, damit er was lernt, der Vorstand, über das Geschäft, was eben der Verein tut, fährt er irgendwo hin in ein Hotel und macht dort ein Seminar über, egal, diese geschäftliche Tätigkeit. Und zwar nicht alleine, sondern nimmt seine Familie mit und die machen jetzt gleich einmal eine Woche Urlaub dort und dann kommt er wieder zurück. Dann geht das nicht natürlich, weil dann hat der Vorstand ja einen Privatanteil dafür zu zahlen. Da gibt es also auch das Gericht zu, der ja, okay, der selber und meinetwegen vielleicht auch noch seine Frau oder seine Partnerin oder wer auch immer, wenn die mitarbeitet im Verein, auch mit dabei ist. Okay, die haben das jetzt erklärt. Das ist natürlich eine Betriebsausgabe, aber die haben die Kinder auch noch dabei gehabt und die hätten es nicht dabei haben müssen. Das heißt also, der Anteil für die Kinder ist alles nur ein Beispiel. Der ist eine Privatentnahme und der muss versteuert werden. Und solche Privatentnahmen, insbesondere wenn sie also ein bisschen eine Größe erreichen und wenn sie von Leitungsorganen getätigt sind, dann ist es gut, wenn man dies nachträglich von der Hauptversammlung, also wenn's nennenswerte Beträge sind, wenn man das nachträglich von der Hauptversammlung genehmigen lässt und wenn man vorher aber schon auch das andere, also die ganze Leitungsorgan, also den zweiten, dritten Vorstand auch darüber informiert, ich mache das jetzt so und aus demjenigen Grund. Und eines immer ganz wichtig bei solchen Entscheidungen, macht Aktnotizen. In 2 Jahren weiß kein Mensch mehr was davon. Es kommt eine Betriebsprüfung. Der Betriebsprüfer sieht es natürlich. Aha, was hast du? Bad Gastein, 5 Leute, was ist da los? ihr selber wisst es nimmer mehr, habt keine Ahnung davon, wird komplett rausgeschmissen oder auch die Rechnungsprüfer. Das heißt immer Aktennotiz machen, aufschreiben, Datum, Unterschrift. Total wichtig bei all solchen Vorgängen, wo man sich nicht ganz sicher ist.
Ja, da hast du jetzt einiges schon zusammengefasst. Also die nächsten zwei Punkte, der nächste Punkt wären eben die Steuernachlässe gewesen aus der Gemeinnützigkeit, dass man die nicht in Anspruch nehmen soll.
Ja, darüber habe ich noch eigene Dokumente auch schon geschrieben und das sage ich auch öfter. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das würde zu weit führen. Wir haben auch nur mehr ein paar Minuten. Ja, was noch?
Und eben das Zweite, im Zweifelsfall immer ein Protokoll über Beschlüsse bzw. Ergebnisse von Versammlungen anfertigen, insbesondere wenn es um irgendetwas geht, das mit Geld zu tun hat, ne, was jetzt auch wieder ja damit hineinspielt.
Ja, ganz genau, ja richtig. Ja, immer aufschreiben, 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 richtig.
Du hast erst gerade auch erzählt, also betreffend den gewerberechtlichen Geschäftsführer, und vielleicht kannst du das noch kurz ergänzen. Wenn der gewerberechtliche Geschäftsführer Mitglied des Vorstandes ist, dann entfällt die Verpflichtung zur Anstellung.
Ah ja, du, dass du das sagst, wunderbar. Aber es sagt, hat jetzt eh schon der Reinhard gesagt, ich habe es vorhin gesagt, ein gewerberechtlicher Geschäftsführer muss ein Angestellter sein, mindestens die Hälfte der Normalarbeitszeit, und er muss auch verdienen, mindestens also mehr als geringfügig, wenn, und das gilt auch nicht nur für Vereine, auch für andere, wo es eben Leitungsorgane gibt, wenn der gewerberechtliche Geschäftsführer ein Mitglied des Leitungsorgans ist, dann entfällt diese Verpflichtung.
Ja, da muss man auch sicherlich, also da kann man sicherlich auch die eine oder andere Konstellation dann eben machen. Und das nächste und der letzte Punkt, also du hast eben auch was hineingeschrieben bei den 7 Weisheiten zur Vereinsführung betreffend In-sich-Geschäfte und dass die eben mindestens für einen Vorstandsmitglied genehmigt werden müssen.
Richtig, In-sich-Geschäfte, Paragraph 6, wenn ich mich nicht irre, Vereinsgesetz, aber das gibt es auch überall in jedem anderen Rechtsform auch, wenn ein Funktionär einer juristischen Person gleichzeitig, also in Personalunion, gleichzeitig in einer anderen Rolle, zum Beispiel als Lieferant, Geschäfte macht mit eben dieser juristischen Person, wo er selber Funktionär ist. Dann könnte man ja sagen, ja, das Ganze ist ja irgendwie ein Interessenskonflikt. Einerseits hat der diese juristische Person, also diesen Verein zu leiten, und andererseits würde dem Verein was verkaufen. Also da könnte er ganz, ganz leicht irgendwie was zu seinem eigenen Vorteil machen, und das ist, so etwas nennt man ein In-sich-Geschäft, wenn eben der Lieferant, der Leistungsträger in sich ebenfalls ein Entscheidungsfunktionär, ein Entscheidungsorgan ist für diese juristische Person. Und solche In-sich-Geschäfte beim Verein müssen von mindestens einem zweiten Leitungsorgan bestätigt werden und bewilligt werden. Und das natürlich wiederum auch schriftlich. Mindestens ein zweites. Wenn es dort 5 Leitungsorgane gibt, macht nichts. Ein einziger genügt, aber eben wiederum schriftlich. Ganz, ganz wichtig. In-sich-Geschäfte, jawohl.
Ja, und weil die Zeit sehr fortgeschritten ist, ja, aber wir werden das vielleicht noch einmal in einem späteren Okitalk-Stream also besprechen, von den 5 Weisheiten der Vereinsgründung, hast du eben auch geschrieben, und den Punkt finde ich immer wieder sehr, sehr wichtig. Du hast ihn auch schon angesprochen, betreffend des Betriebshandbuches. Kannst du da zum Abschluss noch kurz was sagen?
Ja, ein Betriebshandbuch muss man nicht machen in der Firma, aber es ist sehr anzuraten. Nämlich ein Betriebshandbuch ist, ich weiß nicht, wer von euch öffentliche Verkehrsmittel benutzt, und es ist wurscht, ob in Wien oder in Linz oder in irgendwo, auf jeden Fall hast du immer, oder in jedem Bus, in dem man fährt, gibt es immer von dieser Firma, die den Bus betreibt oder die Wiener Linien, die also diese Verkehrsmittel betreibt, gibt es immer ein Zettel, der steht dort, Betriebsordnung oder auch Hausordnung wird es oft genannt, und da steht alles Mögliche drin. Hunde müssen einen Beißkorb haben und was weiß ich, was alles möglich. Und ein Betriebshandbuch hält schriftlich fest die Hausordnung, die Betriebsordnung, die in diesem Verein eben beschlossen wurde und eben auch gilt für alle Mitglieder. Deswegen ist es wichtig, dass man anlässlich der Mitgliedschaft, wenn einer ein neues Mitglied, dann sollte er auf jeden Fall das Betriebshandbuch ausgehändigt bekommen, damit der weiß, ja, wie geht's denn da eigentlich zu? Und auch die Regelung über die Länge der betriebsinternen Normalarbeitszeit gehört ebenfalls ins Betriebshandbuch hinein. Betriebshandbuch ist also ein Schriftwerk, das auch ständig sich verändert und immer wieder erweitert wird. Das ist eine wichtige Sache. Man kann sich immer wieder darauf berufen, eben gegenüber den eigenen Mitgliedern, gegenüber den eigenen Angestellten, aber auch gegenüber der Behörde, dass man sagt, ja, bitte schön, jeder von uns weiß das. Es ist sinnvoll, auch wenn man Betriebsstätten betreibt, also Räume betreibt, dass ein Element des Betriebshandbuches irgendwo in der Kantine, in der Küche oder was aufgehängt wird, sodass es die Möglichkeit hat, jeder, der dort ist, sich darüber zu informieren, sodass eben keiner sagen kann, ja, boah, das habe ich gar nicht gewusst und so weiter. Das ist ganz gut, aber natürlich muss man es auch wieder immer aktuell halten. Wir haben unser Betriebshandbuch jetzt ja gerade vor 14 Tagen wieder aktualisiert, nämlich zum Beispiel mit neuen Datenschutzverordnungen und Datenschutzstatements.
Ja, und jeder, der sich eben für so ein Thema wie ein Betriebshandbuch interessiert, bieten wir natürlich auch ein entsprechendes Coaching dazu an. Ja, und einfach bei uns melden und wir freuen uns sehr.
Ja, ich weiß nicht, nach meiner Uhr sind es noch 4 Minuten. Also es gäbe noch viel zu sagen über also Gewerberechtigung, über Sozialversicherungssachen oder über UID-Nummern oder Steuernummern, Steuerarten zum Beispiel. Vieles, vieles, vieles. Wie schon der Reinhard gesagt hat, wir werden das sicher diese informative Sendung wiederholen mit eben anderen Themen. Aber ich glaube, für dieses Mal lassen wir es mal genug sein.
Wolfgang. Ich weiß nicht, ob der Frank 1958 ist gerade reingekommen, vielleicht am Stream zugehört hat. Vielleicht hat er noch eine Frage. Wollen wir ihn mal kurz ansprechen, ob er da ist?
Ja, klar, selbstverständlich.
Franz 1958, Frank Reutinger, guten Abend.
Ja, guten Abend, die Runde. Hallo, grüß euch. Nein, ich habe leider nicht zugehört. Ich bin erst jetzt dazugekommen, dass ich reingegangen bin. Tut mir leid.
Danke für die Meldung. Ja, danke Wolfgang Biebel, Wolfgang, dein Mikrofon und danke Reinhard Kobler.
Danke fürs Zuhören.
Ja, du ne.
Ja, danke fürs Zuhören an alle und es war wirklich eine tolle Sendung und ich freue mich einfach auf nächste Woche, Montag, wieder bei Radio Okitalk und am Samstag, 19 Uhr, immer unser Livestream. Seid alle mit dabei. Tschüss.
Tschüss auch von mir. Es gäbe noch viel zu sagen. Ich habe hier auf der Liste stehen einen Gewinn im Verein. Gibt es auch verschiedenste Missverständnisse. Aber wir machen das beim nächsten oder einen der nächsten Male weiter. Mir gefällt das gut. Radio Okitalk.